Herzlich willkommen zum NetBib-Podcast Ausgabe Nummer 72, die erste im neuen Jahr 2009. Christian Splies, der wie immer am Mikrofon sitzt, hofft, dass Sie ein friedvolles und gesundes neues Jahr vor sich haben und bisher auch verlebt haben. In dieser Ausgabe des NetBib-Podcasts wird es einen kleinen Schwerpunkt zum Thema Twitter geben. Denn die Stadtbibliothek Norden haben twittert. So irgendwie. Ich verspreche Ihnen, dass wir im Jahr 2009 auch noch viel von diesem Kommunikationstool für spontane kleine Nachrichten hören werden. Jetzt blicken wir aber mal zurück. Was war denn so in der letzten Woche an Top-Themen oder an Themen, die von allgemeinerem Interesse sind, im NetBib-Blog vermerkt? Heller, neuer und vor allen Dingen eins, schöner. Das sind drei Adjektive, die die Bezirks- und Schulbibliothek in Opladen beschreiben. Die Stadt Leverkusen hat nämlich zwei Fliegen mit einer Klappe geschlagen, was Sie vielleicht auch schon gehört haben. Sie hat nämlich eine Bezirksbibliothek eröffnet, die gleichzeitig auch eine Schulbibliothek ist, oder eine Schulbibliothek eröffnet, die gleichzeitig auch eine Bezirksbibliothek ist. Das kann man jetzt sehen, wie man möchte. Der Kölner Stadtanzeiger berichtet schon beinahe hymnisch über die neu eröffnete Bibliothek. Mit dem Umzug in die Bildungsanstalt steht den Lesehungrigen nicht nur ein beträchtlich erweitertes Angebot zur Verfügung, auch die frisch renovierten ehemaligen Klassenräume im Erdgeschoss des in den 70er Jahren errichteten Anbaus verströmen eine gänzlich andere Atmosphäre. Und gemeint ist hier der Anbau des wunderbaren, einzigartigen Landrat-Lukas-Gymnasiums, an dem diese Bibliothek beheimatet ist. Durch die Entfernung der Zwischenwände bietet sich den Besuchern fast so etwas wie eine Halle, deren eine Längsseite praktisch nur aus Fenstern besteht. Viel Licht, frische Farben und eine moderne Ausstattung, zu der auch mehrere Internet-Arbeitsplätze gehören, laden zu einem ausgiebigen Besuch förmlich ein. Michael Bramhoff, der neue Leiter des Gymnasiums, begrüßte zur Einweihung außer Vertretern von Rat und Verwaltung auch seine beiden Vorgänger Gertrud Liedtke und Heinz-Klaus Strick. Bürgermeisterin Irmgard Goldmann überbrachte in Vertretung des erkrankten Oberbürgermeisters neben den besten Wünschen ein Geldgeschenk aus dem Etat der Bezirksvertretung 2 zur weiteren Vervollkommnung des Bestands. Und die gute Bürgermeisterin verschwieg dann auch in ihrer Rede nicht, dass es hauptsächlich Kostengründe waren, Stichwort Kienbaum-Gutachten, die die Stadt zu der Zusammenlegung veranlasst hatten. Trotz der Investition von 218.000 Euro in Umbau und Renovierung könnten langfristig nämlich erhebliche Miet- und Nebenkosten gespart werden und das bei einem größeren Medienangebot und erweiterten Öffnungszeiten für die Schüler. Sprich, man hat hier offenbar einfach mal, weil es natürlich auch ein bisschen bequemer ist und weil es vor allem löblicher ist, einfach mal die Aufgaben der Bezirksbibliothek auf die Schulbibliothek abgewälzt. So jedenfalls kommt mir das jetzt so vor im Nachhinein. Es mag ja eine wunderbare Angelegenheit sein, dass da jetzt erstmal die Bibliothek neu renoviert worden ist und dass die jetzt zusammengelegt worden ist. Spricht ja eigentlich auch schon für meine These. Die Frage ist natürlich, konnte man das nicht irgendwie anders lösen? Also das heißt, man hat jetzt eine Bezirksbibliothek geschlossen, hat dafür aber eine wunderbare neue Schulbibliothek eröffnet. Ich meine nichts gegen Schulbibliotheken. Ich mag Schulbibliotheken. Ich bin ja im Bücherforum der Stadt Duisburg beschäftigt und der kümmert sich um Schulbibliotheken hier im Bereich und ich weiß, wie das da aussehen kann. Aber nun ja, okay. Kein Wunder also, dass der Kölner Stadtanzeiger so hymnisch über diese neu eröffnete Bibliothek berichten kann, nämlich 218.000 Euro und das Kienbaum-Gutachten da im Rücken. Da musste die Stadt ja was machen und natürlich sind da die Miet- und die Nebenkosten dann billiger, wenn man in die eigene Schule geht. Sollte man also auch nicht verschweigen, dass ich das Ganze etwas kritisch sehe. Aber wie gesagt, das Ganze ist jetzt neu, hell, modern und eine Lust zu lesen offensichtlich. Wenn sowas dabei rauskommt, ist das natürlich nur zu begrüßen. Und man merkt wieder mal, Internetarbeitsplätze. Ja, Internetarbeitsplätze für die Schüler gehören noch nicht selbstverständlich zu einer Bibliothek, denn nein, im Artikel muss man das ja nochmal ein bisschen hervorheben, ne? Modernere Ausstattung, dazu gehören auch die Internetarbeitsplätze. Nun ja, wird noch ein bisschen dauern, bis ich rumgesprochen hatte, dass dieses Internet auch für Schüler ganz und gar praktisch und sinnvoll sein kann. Ach, wir Deutschen wieder mal. Ja, dass wir auch alles immer in eine Schublade pressen müssen. Nein, wir sind ja so kategorisch, wir Deutschen. Ja, kein Wunder, dass Kant dazu sogar einen Imperativ erfunden hat. Da gibt es das System der offenen Bücherschränke, in denen man umsonst Bücher hineinstellen und herausnehmen kann. Das gibt es in verschiedenen Städten. Bonn wäre zum Beispiel eins, was mir jetzt so spontan einfallen würde. Da gibt es diesen offenen Bücherschrank. Paten sorgen dafür, dass solche Schränke dann auch ordentlich behandelt werden, dass da also kein Schindluder mit getrieben wird. Und anstatt, dass wir jetzt einfach das Ganze mal so hinnehmen, so wie es ist, nein, wir als ordentliche Fachleute, die wir ja als Bibliothekare immer sind, müssen dann natürlich dran gehen und fragen, ist das jetzt eine Bibliotheksform oder ist es keine? Denn der Herr Walter Umstetter hat ja eine Definition herausgegeben, nach der die Bibliothek bekanntlich eine Einrichtung ist, die unter archivarischen, ökonomischen und synoptischen Gesichtspunkten publizierte Informationen für die Benutzer sammelt, ordnet und verfügbar macht. Gut, okay. Sie können jetzt nur noch mal zurückspulen und sich das Ganze noch mal anhören. Gut, okay, das tun jetzt diese offenen Bücherschränke nicht. Also, sammeln, naja, ordnen, sammeln vielleicht, ordnen, naja, verfügbar machen auf jeden Fall, aber das mit dem Ordnen, passt nicht so ganz dazu. Aber müssen das denn dann auch unbedingt so sein? Kann man sich nicht einfach mal darüber freuen, dass es da Menschen gibt oder Künstler gibt, die diese Projekte initiieren und die einfach sagen, okay, das ist dann eben halt ein Widerhall der sozialen Gegebenheiten vor Ort. Das ist dann halt die Lektüre, die die Menschen vor Ort lesen und die kann man da dann reinstellen und die kann man da auch wieder rausnehmen. Was sich dann da im Laufe der Zeit ansammelt, da gehen die Buchpaten tatsächlich auch nochmal drüber, wenn was verschmutzt ist oder wenn was nicht ganz so ordentlich sein sollte, aber mehr oder weniger ist das halt ein Abbild von demjenigen, was die Leute vor Ort gerne lesen. Könnte man als Bibliothekar ja auch mal hingehen, sich das angucken und dann fragen, okay, wie spiegelt sich das denn in meinem Bestand wieder? Ne? Könnte man ja mal tun, aber nein, wir müssen ja mal wieder darüber reden, ist das hier eine Bibliotheksform oder ist es keine? Na gut, das Goethe-Institut hat jedenfalls den Artikel über diese Projekte, wo das alles nochmal schön ausführlicher, als ich das jetzt erzählt habe, dargelegt wird. Dieser Artikel hat beim Goethe-Institut den Titel Zufallsbibliothek und wenn man schon eine Einordnung machen will, dann doch die. Zufallsbibliothek. Den Artikel zum Thema finden Sie übrigens in der Themenübersicht des Podcastes verlinkt. Diese Themenübersicht unter log.netbib.de. Es kommt immer mal wieder vor, dass in Remscheid Leute in den Stadtteil Lüttringhausen gehen und sagen, huch, da gibt's ja noch eine Bibliothek. Das hat aber auch einen Grund, denn die Bibliothek in Lüttringhausen, die Stadtbibliothek, soll dort geschlossen werden. Aber der Förderverein der Bibliothek ist dagegen. Und die Rheinische Post berichtet ausführlich über die Aktionen der Bücherfreunde. Über mangelnde Unterstützung aus verschiedensten Richtungen können sich die Lütteraten nicht beklagen. Nachdem der Förderverein zum Erhalt der Lüttringhauser Stadtteilbibliothek, gut, okay, es ist eine Stadtteilbibliothek, nämlich die eigentliche Bibliothek, ich korrigiere mich vorhin. Nachdem also der Förderverein mittlerweile 80 Mitglieder zählt und in jedem Monat weitere hinzukommen, hat jetzt auch die Regionalgruppe Bergisch Land des Vereins Deutscher Sprache sein Interesse an einer Zusammenarbeit bekundet. Im März werden Autoren aus der Region im Lüttringhauser Ratssaal aus ihren Büchern und Veröffentlichungen vorlesen. Das Engagement für den Fortbestand der Bibliothek kann finanziell sein, aber genauso eine gezielte Öffentlichkeitsarbeit sein. Beides möchten wir durch die Lesung erreichen, erklärt Christian Wüster. Der Lüttringhauser arbeitet im Vorstand der Regionalgruppe des Vereins Deutscher Sprache mit, der sich unter anderem gegen den inflationären Gebrauch von Anglizismen wehrt. Ah, die Herren und Damen sind das. Gut. Da dem freien Autor seine Heimatstadt sehr am Herzen liegt, vermittelte er den Kontakt zum Förderverein. Mit der Schließung der Bücherei sterbe ein Stück Sprache, meinte er, weil die Leute keinen Zugang zum Lesen mehr finden würden und für Kinder und Senioren, die nicht motorisiert sind, sei der Erhalt der Einrichtung so wichtig. Anfang Februar wird sich der Literatenvorstand mit Stadtdirektor Burkhard Maast-Weitz und Kulturdezernent Dr. Christian Henkelmann und mit Vertretern der Politik zusammensetzen. Dabei will man gemeinsam überlegen, was machbar ist, erläutert Irmgard Brendler, die ist die Bibliothekarin vor Ort. Der Förderverein will in seinen Bemühen, die Schließung zu verhindern, nicht nachlassen. Gleichwohl könne man die Stadt nicht aus ihrer Verantwortung für die Bildungseinrichtung entlassen. Sehr schön. Ja, das Bild kann ich Ihnen jetzt natürlich nicht präsentieren, aber das finden Sie natürlich in der Rheinischen Post und zwar in der Remscheider Ausgabe. Die gibt es dann auch im Netz, aber der Link ist so groß und lang. Klicken Sie einfach auf die Themenübersicht bei uns im Blog, dann kommen Sie da einfacher, bequemer hin. Kommen wir jetzt zum Schwerpunkt dieses Podcasts. Twitter. 140 Zeichen, um der Welt Banales mitzuteilen, das sagen die Kritiker gemeinhin über Twitter. Diejenigen, die den Dienst aktiv benutzen, finden Twitter dagegen eine großartige Ergänzung zu Blogs und RSS-Feeds. Die Skepsis gegenüber diesem relativ neuem Dienst, Twitter gibt es dann doch schon eine Weile, ist in Deutschlands Bibliotheken wohl größer als in den USA. Während es dort reihenweise Bibliotheken gibt, die twittern, ist das hier in Deutschland noch lange kein Standard. Doch jetzt, so teilte es uns Edlef Stabenow in seinen Reflexionen über die Nutzung des Planeten Biblioblog 2.0 mit, gibt es die Bibliothek in Nordenham, die twittert. Oder sagen wir besser, die den Kommunikationskanal Twitter nutzt. Denn wenn ich jetzt das so richtig verstanden habe und mir das richtig angesehen habe, werden momentan die neuen Bücher, die in Nordenham angeschafft werden, mit Twitter gespiegelt. Das heißt, mit dem Dienst Twitter-Feed wird offensichtlich der RSS-Feed von LibraryThing genommen und in diesen Twitter-Kanal eingespielt. Mit dem Dienst Twitter-Feed landen übrigens auch alle Postings aus dem NetBib-Blog in meinen persönlichen Twitter- und Identica-Accounts. Die Frage stellt sich jetzt natürlich, gehört zum Web 2.0? Und wenn man nochmal reflektiert, was das Web 2.0 vielleicht so bedeuten könnte, gehört zu diesem Web 2.0 nicht generell die Kommunikation? Sicherlich ist die rasche Benachrichtigung über aktuelle Themen eine der Stärken von Twitter. Für Live-Events, und Sie hören gerade jemandem zu, der für die Duisburger Philharmoniker live twittert, also für Live-Event-Berichterstattung ist Twitter leichter, handhabbarer als ein Protokollblock. Ebenso ist Twitter ideal für spontane Geistesausbrüche, wobei man nie vergessen sollte, natürlich schreibt man bei Twitter Nachrichten ins Internet, für die ganze Welt also. Nicht nur für die Leute, deren Twitter-Channel man selber abonniert hat, die sogenannten Follower, sondern halt für alle. Aber da gibt es auch die Option, den Feed, den man bei Twitter schreibt, auf die Option privat zu setzen. Und da kann man selber wiederum entscheiden, möchte ich, dass diese Information derjenige, der gerade angefragt hat, darf der die lesen? Oder sage ich auch, nein, derjenige darf nicht mit mir kommunizieren. Also das heißt, auch hier habe ich rein theoretisch die Wahl. Wenn ich das möchte, kann ich meine Informationen auch sozusagen verschlüsseln, wobei das bei Twitter nicht so unbedingt zutrifft, aber man kann den Feed auf privat setzen. Und dann kann man selber entscheiden, wer zuhört oder wer mitlesen soll und wer nicht. Es ist natürlich wie mit allen Web 2.0-Diensten. Was nützt es uns, kann man sich als Bibliothek jetzt fragen. Was nützt es, wenn wir einen Channel bei Twitter haben? Man kann die Frage auch mal umdrehen. Was nützt es denn eigentlich, eine Homepage zu haben? Oder, um es vielleicht noch ein bisschen zugespitzter zu formulieren, und zwar ganz bewusst zugespitzt, Prospekte sind ja eigentlich auch überflüssig. So gedrucktes Zeug, weil, was die Bibliothek anbietet, spricht sich ja eh per Mundpropaganda rum. Das soll jetzt nicht heißen, dass man unbedingt einen Twitter-Channel haben muss. Nein, das nicht. Aber es ist natürlich eine weitere Art und Weise, erstens Kontakt mit dem Benutzer zu halten, wenn man das möchte, wenn man dafür die Ressourcen hat. Ist natürlich auch ein bisschen personalaufwendig, natürlich. Da muss dann jemand da sein und die ganze Zeit den Twitter-Channel beobachten, sollte man nicht unterschätzen. Perfekt geeignet ist Twitter aber auch für die schnelle Information. Wenn eine Lesung ausfällt, erfährt man das bei Twitter eventuell vielleicht schneller als auf der Homepage. Wenn es Informationen aus dem Blog gibt, die man bei Twitter spiegeln kann, dann ist das nochmal eine weitere Art der Informationsverwertung. Auch wenn sich da einige dann vielleicht über diese Doppelpostings aufregen, die sowohl den RSS-Feed als auch den Twitter-Channel abonniert haben. Aber glauben Sie mir, nicht jeder hat gleichzeitig zwei Dienste abonniert. Oder haben Sie vielleicht die FAZ, die Süddeutsche und gleichzeitig auch noch den Spiegel bei sich zu Hause abonniert? Na sehen Sie. Wie gesagt, Twitter ist ideal, um Informationen weiter zu verbreiten, und zudem haben sich rund um Twitter mehrere Dienste versammelt, die das Tool wirklich extrem aufbohren. Ob es nun darum geht, Nachrichten vorzubereiten und die erst zu einem festgelegten Zeitpunkt abzuschicken, das können Blogs per se, Twitter kann das noch nicht. Ob man, wenn man das möchte, bis zu 9 Channels gleichzeitig auf einem Bildschirmfenster parallel verfolgen möchte, wenn man zum Beispiel am Wochenende mal was über Duisburg sucht, über Demonstrationen, über Islam und so weiter und so fort, wäre das eventuell mal was nützlich gewesen. Oder ob man mit Twitter nun seine Termine regelt oder sich eben halt an seine Termine erinnern lässt. Es gibt sicherlich auch sinnlose Erweiterungen zu Twitter und es gibt täglich auch immer wieder neue. Aber es gibt auch etliche sinnvolle. Und vielleicht ist es gar nicht mal so schlecht, manchmal einfach Perpetual Beta zu sein. Und vielleicht ist es gar nicht mal so schlecht, sich einfach Dienste mal anzuschauen. Egal, ob man sie nun später nutzt oder nicht. Egal, ob man sie nun gut findet oder nicht. Auf jeden Fall anschauen sollte man sich diese neuartigen Dienste. Ob man sie dann selber nutzt, das ist einem ja immer noch selbst überlassen. Und wie gesagt, bisher, ich habe bei Twitter auch gefragt, ich glaube, bei Twitter gab es bisher gerade mal 2 Antworten zu dem Thema. Ob deutsche Bibliotheken twittern? Mir ist noch keine untergekommen. Also für mich war die Bibliothek in Norden haben jetzt die erste, die ich so bewusst wahrgenommen habe. Aber na gut, sie nutzt den Twitter-Channel ja auch. Ist ja auch opportun, den dann eben auf diese Art und Weise zu nutzen. Nur für mich stellt sich halt dann die Frage, so rein persönlich, Web 2.0, dazu gehört für mich auch immer eine Art von Kommunikation dazu. Dazu gehört für mich auch eine Art, das Sprechen mit den Benutzern oder mit den Kunden dazu. Und deswegen mag das Bildblog ja auch durchaus ein Blog sein, aber da fehlt mir dann halt eben halt die Kommunikationsvariante, wenn die eben halt ihre Kommentare immer abschalten. Na gut, bei gewissen Themen lässt sich das vermutlich nicht vermeiden. Bei gewissen Themen habe auch ich bei mir im Blog auch gewisse Sachen abgeschaltet, die da halt dann nicht kommentiert werden können. Aber in der Regel denke ich, dass Web 2.0 eben halt den Schwerpunkt eben halt auf Kommunikation und auch auf eine Community setzt. Und die Community bei Twitter ist wirklich unglaublich aktiv, unglaublich hilfsbereit. Ich habe bisher noch keinen Troll erlebt bei Twitter. Ja, das ist immerhin schon etwas. Vielleicht kommt das noch. Und selbst wenn nicht, kann man den Leutchen dann eben halt auch rasch wieder entfollowen, wie das so schön auf Neudeutsch heißt. Also, twitter.com. Sehen Sie sich das Ganze mal an. Sehen Sie sich mal an, wie die Stadtbibliothek Norden haben den Dienst nutzt. Und wenn Sie mögen, können Sie ja auch vielleicht den Planet Biblioblog 2.0 abonnieren, der auch auf diese Art und Weise nochmal verbreitet wird. Wobei ich sage, für mich persönlich ist dann der RSS-Feed dann doch die bessere Wahl, weil sonst wird mein Twitter-Channel komplett überflutet. Also da muss man auch eine gewisse Balance haben von Leuten, denen man selber folgt und Leute, die einem folgen. Ich denke, so 2/3 ist noch immer machbar und von daher würde ich empfehlen, sehen Sie sich das Ganze mal an, egal wie Sie jetzt zu dem Punkt selber persönlich stehen. Es könnte vielleicht eine Möglichkeit sein für relativ wenig Geld, außerdem des Internetzugangs, aber ich vermute mal, Sie haben einen in der Bibliothek, eben halt nochmal Informationen an die Kunden rauszugeben. Denn wie gesagt, Prospekte sind ja eigentlich auch überflüssig, weil mal jeder Mensch weiß ja sofort Bescheid, was die Bibliothek im Angebot hat. Mit diesem kleinen Statement verabschiede ich mich von Ihnen. Weitere Infos gibt es natürlich in der Themenübersicht auf log.neppe.de. Ich wünsche Ihnen noch eine angenehme Arbeitswoche und ich werde sie auf jeden Fall haben. Schließlich habe ich momentan zwei reizende Damen, die ich für eine Duisburger Schulbibliothek einarbeiten darf. Hat was. Und ich wünsche Ihnen dann noch, bleiben Sie gesund. Ihr Christian Spelies.